Liebe Gemeinde, es ist schön, wieder unter euch zu sein und Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich bete noch vor der Predigt mit uns. Himmlischer Vater Jesus Christus, danke für den heutigen Tag und diesen Gottesdienst. Ich bitte dich darum, dass wir jetzt ruhig werden können und dass du uns hilfst dabei, über dich und dein Wesen nachzudenken und dass wir auf unserem Weg mit dir, zu dir, einen Schritt weiterkommen dürfen. Hab Dank dafür. Amen. Wir fahren heute Morgen mit der Serie über die Psalmen fort. Es wurde schon gesagt, es gibt in der Bibel im Ganzen 150 Psalmen. Die Psalmen sind sehr alt. Die ältesten sind um die 3000 Jahre alt. Die Psalmen gehören zum Alten Testament, also zum ersten Teil der Bibel. Das Alte Testament umfasst 39 Bücher und wird klassisch in drei Teile aufgeteilt. Es gibt einen ersten Teil, der besteht aus Geschichtsbüchern, also Büchern zur Geschichte der Menschheit oder der Israeliten. Der dritte Teil, das sind die Prophetenbücher, also Bücher von und über biblische Propheten. Und der zweite Teil, der Mittelteil, das sind die Lehr- oder Weisheitsbücher und die Psalmen. Die Psalmen gehören also zu diesem großen Mittelteil des Alten Testamentes. Einige Bibeln verwenden anstelle des Begriffs Psalmen den Begriff Poesie, also Dichtkunst, wobei es dabei nicht nur um gereimte Verse geht, sondern um Dichtkunst im weiteren Sinn, um kunstvoll gestaltete und arrangierte Texte. Und das ist ein Merkmal unter anderem der Psalmen, dass ihre Sprache an vielen Stellen poetisch ist, rhythmisch gegliedert und mit starken Bildern. So ein poetisches Merkmal ist der sogenannte Parallelismus Membrorum. Ich habe ihn im Rahmen der Serie bereits einmal erwähnt. Ein solcher liegt dann vor, wenn in zwei Versen oder zwei Versteilen mit anderen Worten das Gleiche ausgesagt wird. Schaut mal in die Verse 2 und 3. Da heißt es, Vers 2, mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja, laut flehe ich zum Herrn. Zwei Versteile mit dem gleichen Inhalt. Oder Vers 3, ich schütte mein Herz vor ihm aus und ich klage ihm meine ganze Not. Zwei Versteile, die das Gleiche sagen. Ein Parallelismus Membrorum. Die Sprache der Psalmen ist aber auch persönlich. Das ist ein weiteres Merkmal und eine Stärke der Psalmen. Es sind nicht einfach nur in Anführungs- und Schlusszeichen kunstvoll gestaltete Texte, sondern es geht um echte Menschen, die mit Gott ringen, die ihn loben, die klagen und die bitten. Und zwar auf eine solche Art und Weise, wie auch wir heute solche oder ähnliche Situationen empfinden und gefühlsmäßig erleben. Es geht in den Psalmen also um konkrete Lebenssituationen, wie wir sie auch kennen. Das ist ein Grund, einer der Gründe, warum Psalmen auch für uns heute von Bedeutung sein können, respektive sind und warum wir von ihren Vorschlägen und Ideen und Inhalten lernen können. Für die heutige Predigt zum Psalm 142 habe ich drei Punkte vorbereitet. Der erste Punkt, den habe ich betitelt mit Am Boden. Der zweite Punkt, wie eine Krise bodigen, also bewältigen. Und dann der dritte Punkt, festen Boden unter den Füßen. Also am Boden erstens wie eine Krise bodigen, zweitens und drittens dann festen Boden unter den Füßen. Der erste Punkt, am Boden. Der Verfasser des heutigen Psalms ist wiederum David. David, einer der großen Könige und Figuren der biblischen Geschichte. Er war nicht nur ein intelligenter und begabter Staatsmann, sondern auch ein begnadeter Liederdichter. Von ihm stammen über 70 der 150 Psalmen in der Bibel. Ich habe bei der Vorbereitung der Serie nicht bewusst Psalmen von David herausgepickt, sondern versucht, die großen, oder versuche immer noch, die großen Themen, die Bandbreite der Psalmen irgendwie sinnvoll zu erfassen. Dass diese Bandbreite bis anhin jedoch von David abgedeckt wurde, zeigt aber eben auch schön die Bandbreite unserer menschlichen Empfindungen und Lebenssituationen, denn die spiegeln die Psalmen ja wider. Der heutige Psalm, Psalm 142, beginnt wiederum mit dem Ausdruck Maskil, was mit ein Lehrgedicht übersetzt werden könnte. Oder, wie in unserer Übersetzung in Vers 1, mit ein kunstvoll gestaltetes Lied. Die Psalmen gehören ja eben, ich habe es soeben erwähnt, zu den Lehrbüchern, respektive den poetischen Büchern. Was ist nun die Aussage des Psalms? Was will er uns lehren? Wie will er uns weiser machen? Irgendwie, finde ich, ist das beim Lesen und Hören des Psalms vorhin selbstredend klar geworden, was der Psalm thematisiert. Und ich habe den ersten Punkt ja auch den Titel gegeben, Am Boden. Und der Psalm selber weist auch auf die Umstände des Psalms hin. Siehe Vers 1, da heißt es, ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Und dafür kommen zwei Situationen aus dem Leben von David in Betracht, in Frage. Saul war der erste König von Israel überhaupt, David war sein Nachfolger. König Saul war eifersüchtig auf Davids Erfolge als Kriegsmann in Kämpfen gegen das Volk der Philister. Und so wollte er ihn aus der Welt schaffen. Er wollte ihn umbringen, unter anderem mit einem Speerwurf. David fürchtete um sein Leben und er musste flüchten. Und auf dieser Flucht sucht er in einer Höhle bei Adulam Schutz, 1. Samuel 22, und später in einer Höhle über Engedi, das ist beim Toten Meer, 1. Samuel 24. Und Psalm 142 nimmt nun auf diese Zeit und einen der beiden Aufenthalte in diesen Höhlen Bezug. Und wie es da um David stand, das lässt der Psalm unschwer erkennen. Es ging ihm wirklich nicht gut. Vers 2, David schreit und fleht zum Herrn. Vers 3, er schüttet sein Herz vor ihm aus und klagt ihm seine ganze Not. Vers 4, dort, wo er gehen muss, hat man ihm Fallen gestellt. Vers 5, wohin er auch schaut, da ist niemand, der sich um ihn kümmert. Jede Zuflucht hat er verloren, keiner fragt nach ihm. Vers 7, er ist sehr schwach geworden und er bittet darum, gerettet zu werden vor denen, die ihn verfolgen. Und Vers 8, führe mich heraus aus diesem Gefängnis. Das ist eine Anspielung auf die Situation in der Höhle. Das ist ein umfassender Hilferuf. David ist am Boden. Er leidet total. Er ist allein, er ist schwach, er ist in Not, er hat Angst, er ist in Bedrängnis, er bekommt keine Wertschätzung für seine Leistungen im Kampf. Er kann sich nicht auf andere verlassen, er fürchtet Fallen und er hat niemanden, bei dem er Zuflucht, also Schutz oder Hilfe finden kann. Sind das nicht Sorgen und Nöte, die wir auch aus unserem Leben kennen? Vielleicht nicht so umfassend oder nicht so massiv und geballt. Denn glücklicherweise wird niemand von unserem Leib und Leben bedroht wie David, zumindest nicht hier in Basel. Aber die doch eine Realität sind in unserem Leben. Zum Beispiel das Empfinden, allein zu sein. Niemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Oder keine Freunde zu haben. Oder keinen Partner zu finden oder keinen mehr zu haben. Oder allein zu sein in der Ehe. Das schmerzt. Man leidet. Oder wenn man keine Wertschätzung erhält für das, was man tut. Oder nicht ernst genommen wird oder auch ignoriert, zum Beispiel im Studium von den Dozierenden oder am Arbeitsplatz vom Chef oder den Arbeitskollegen oder von der Familie, von den Geschwistern, von den Eltern, von Verwandten. Vielleicht auch von Leuten im Freundeskreis, weil immer der oder die Recht haben muss und meine Meinung einfach irgendwie nie zählt. Oder wenn wir uns wertlos fühlen oder nicht wertvoll genug, um geliebt und beachtet zu werden. Oder wenn wir Angst haben, weil eine Prüfung ansteht. Oder weil wir vielleicht mit den Finanzen knapp sind und nicht wissen, wie wir die nächste Rechnung bezahlen sollen. Oder weil es Menschen gibt, die uns Fallen stellen, uns reinlegen wollen oder Streit suchen mit uns. Und das uns ohnmächtig macht zu handeln. Oder wenn wir bedrängt werden von anderen, die wollen, dass wir so und so sind, weil es ihnen dient. Oder wenn wir schwach geworden sind, weil wir einfach nicht mehr kämpfen mögen, was der Grund für unseren Kampf auch immer sein mag. Oder noch ein bisschen weiter gedacht, wenn die Tage ab Oktober wieder grauer und dunkler werden und uns das vielleicht melancholisch macht oder traurig. Oder wenn wir irgendwie festsitzen im Leben und es uns wie ein Gefängnis vorkommt. Oder wenn unsere Psyche einfach nicht mitspielt oder nicht mehr mitspielt. Das kennen wir doch alle irgendwie, zumindest teilweise oder ganz tief drin oder in gewissen Phasen, auch wenn es uns im Grundsatz gut geht. Und die Bibel und damit Gott weiß es auch, dass es das im menschlichen Leben geben kann. Dieser Psalm ist übrigens nicht der einzige, der uns solche Empfindungen schildert. Es gibt weitere Psalmen mit ähnlichen Formulierungen. Die Bibel schildert uns nicht Menschen, die als Helden geboren werden, Helden bleiben und heldenhafte Dinge tun, denen alles gelingt, die immer gut sind, immer gute Leistungen erbringen können, sondern Menschen, die auch Sorgen haben, Nöte, verletzt sind, Gefühle haben des Alleinseins, der Wertlosigkeit, der Ohnmacht gegenüber den Umständen, die also so sind wie wir alle. Aus meiner Sicht macht das die Psalmen und die Bibel glaubwürdig oder glaubwürdiger, weil sie aus dem Leben erzählen und Themen des Lebens thematisieren. Sie sind nah am Leben dran. Jetzt der zweite Punkt. Wie eine Krise bodigen, also bewältigen. Was machen wir jetzt damit? Wie bodigen wir Krisen? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Was können wir von David und dem Psalmtext diesbezüglich lernen? Das Erste, wozu uns Psalm 142 Mut machen kann, ist, wir sollen und wir dürfen unsere Empfindungen auch ausdrücken, sie verbalisieren, also in Worte fassen. Es ist richtig, sein Leid in Worte zu fassen und zu kommunizieren. David lädt seine ganze Not ab. Und wir dürfen das auch. Ist das nicht befreiend? Zum einen sein Leid, seine Not zu verbalisieren, auszudrücken, sein Herz auszuschütten, zum anderen, dass das auch gut so ist. Wir sollen und dürfen unsere Not verbalisieren. Der zweite Punkt ist die Frage des Adressaten. Wem teilen wir das denn mit? Zum einen sicher anderen Menschen, die uns wohlgesinnt sind und denen wir vertrauen. David schreibt ja, da ist niemand, der sich um mich kümmert, keiner fragt nach mir. Solche Menschen würde er aber brauchen. Und er würde Menschen brauchen, die ihm keine Fallen stellen. Und er würde Menschen brauchen, die ihm Zuflucht bieten können. Wie wichtig es ist, anderen Menschen zu erzählen, wie es uns geht, das sehen wir zum Beispiel an Organisationen wie CareLink. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. CareLink ist eine Schweizer Notfallorganisation, die Menschen, die direkt oder indirekt von einem Unglück betroffen sind, praktisch und emotional, also psychologisch und seelsorgerlich betreut. Oder bei der Polizei in Basel habe ich eine Bekannte, die mir erzählte, dass sie nach schwierigen und belastenden Einsätzen mit Arbeitskollegen darüber reden könne, was geschehen sei, um es loslassen und besser verarbeiten zu können. Dass Gespräche über belastende Situationen wichtig und richtig sind, das sehen wir aber auch daran, dass es vielen Menschen gut tut, mit Freunden über Probleme zu sprechen oder seelsorgerliche oder auch psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. William Shakespeare hat dazu gesagt, das Herz kann viel Leiden überwinden, wenn sich zur Qual und Not Mitmenschen finden. Das Herz kann viel Leiden überwinden, wenn sich zur Not und Qual Mitmenschen finden. Wir können als Christen hier auch einen Beitrag aneinander und an die Gesellschaft leisten, indem wir für Menschen in unserem Umfeld, die in Not sind, die ihren Mut verlieren, denen Menschen fehlen, mit denen sie sprechen können, eine Anlaufstelle sind, um uns ihre Not zu klagen und ihr Herz auszuschütten, Vers 3, um Zuflucht zu finden, Vers 5, oder um neuen Mut zu finden, Vers 4. Wir können auch nachfragen, wie es ihnen geht, Vers 5. Oder uns selber auch so verhalten, dass wir keine Fallen stellen, Vers 4. Klar gehört zum Helfen immer auch materielle, physische Hilfe, wo nötig. Aber das ist nicht das Kernthema des Psalms 142. Das wird als anderen Stellen der Bibel klar, dass das so ist. Wer weiß, vielleicht seht ihr hier in eurem Umfeld oder in der Gemeinde Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit, wem wir unsere Not mitteilen können, und die legt uns der Psalm besonders ans Herz, er ist ja als Gebet verfasst, siehe Vers 1, ist Gott. David schreit und fleht zu Gott mit Herz und Mund, Vers 2 und 3. Und seinem Vorbild folgend dürfen auch wir Gott unser Herz ausschütten und ihm unsere Not klagen, in ihrer ganzen Bandbreite. Und weil es eben manchmal Situationen gibt, die das übersteigen, was menschliche Beziehungen tragen können, in denen sich niemand um mich kümmert, keiner nachfragt, mir vielleicht Fallen gestellt werden, ich am Boden bin. Situationen, in denen eben keine Menschen da sind. Situationen, in denen uns Menschen enttäuschen, uns verlassen oder nicht zur Seite stehen. Die Bibel weiß auch um diese Tatsache. David spielt aber die Adressaten Mensch und Gott nicht gegeneinander aus. Beides gehört für ihn zu einer gesunden Reaktion auf und zur Verarbeitung von Not- und Bedrängnissituationen. Dieser Psalm schildert uns einfach eine Situation, in der die menschliche Option nicht mehr vorhanden ist und Davids ganzer Elan in die Kommunikation mit Gott geht. Warum? Weil für ihn Gott eine Realität ist und er ihn als jemanden kennt und erlebt hat, der über seinem Weg wacht, auch wenn er den Mut verliert, Vers 4. Weil er Gott als jemanden kennt und erlebt hat, der ihm Zuflucht sein kann, ja alles, was er zum Leben braucht, Vers 6. Weil er Gott als jemanden kennt und erlebt hat, der ihn retten kann vor denen, die ihn verfolgen, Vers 7. David verlässt sich auf Gott, weil er ihn als jemanden kennengelernt hat, im persönlichen Leben, für uns in den biblischen Schriften, der vertrauenswürdig ist und der ihm in seiner Not beisteht, der ihn nicht verlässt. Diese Aussagen und das Festhalten Davids an Gott können uns Hilfe und Vorbild sein in unserem eigenen Leben. Wir dürfen Gott wirklich alles, was uns belastet, was uns fordert, was uns bedrückt und schmerzt, unsere ganze Not, sei sie groß oder klein, mitteilen. Manchmal haben Menschen und speziell Christen den Eindruck, dass sie zu unbedeutend seien für Gottes Aufmerksamkeit. Andere, dass sie immer zufrieden und ausgeglichen sein müssten, ohne Schwächen, um gut dazustehen und angenommen zu sein. Der Psalm 142 sagt uns etwas anderes. Wir dürfen gerade Gott, wie David, unser Herz ausschütten. Gott ist an unserem Herzen interessiert, an unserem Innenleben, auch an dem, was uns schmerzt. Natürlich auch an dem, was uns freut. Aber das wäre dann Thema einer Predigt über einen Dankes- oder Lobespsalm. Und heute ist das nicht explizit das Thema. Meine Erfahrung von seelsorglichen Gesprächen mit Christen ist es, dass vielen zwar das Gespräch und Gebet mit Gott und Jesus Christus vertraut und wichtig ist, dass aber irgendwie auch immer gewisse Dinge aus der Beziehung mit Gott ausgeklammert werden. Als Stolz, als Angst, als Verletzung oder sonst einem Grund. Gerade eine Not, eine Verletzung kann aber auch ein Anzeichen sein, wie auch immer diese Verletzung aussehen mag, welchen Bereich des Lebens wir auch noch in die Beziehung mit Gott mit hineinnehmen sollen oder sollten oder können. Eine Not, eine Verletzung, eine Krise kann vielleicht auch der Anstoß sein, ein erstes Mal in diesem Bereich auf Gott zuzugehen und um seine Hilfe zu bitten oder neuen Mut zu schöpfen oder um Zuflucht zu finden. Aber natürlich spielt dabei und auch bei der Frage, ob wir uns ganz grundsätzlich auf Gott einlassen sollen und können, das eine Rolle, was im ganzen Psalm irgendwo im Hintergrund mitschwingt. Etwas, das zwar nicht explizit Thema ist, ausdrücklich gesagt wird, aber implizit da ist, also mitschwingt im Hintergrund. Nämlich die Frage, warum wir denn Gott überhaupt vertrauen sollen und können. Warum wir uns ihm öffnen sollen. Warum wir ihn als letzten Halt in unserem Leben sehen können und sollen. Und dazu der dritte Punkt. Festen Boden unter den Füßen. Ich sehe grundsätzlich zwei Hauptargumente dafür. Es gibt sicher noch mehr. Das erste, wir finden diesen Psalm und das Erlebnis von David in der Bibel, also in der Heiligen Schrift. David, ein Intellektueller, ein König, ein Staatsmann, ein Künstler, ein Herrscher, ein Vorgesetzter, der sich in einer echten Notsituation befand, verlassen und am Boden, er hat sich Gott zugewandt, um seine Hilfe gebeten und ging auch davon aus, dass er helfen kann. Und er hat ihm vertraut. Seine Erfahrung und sein Verhalten sollen uns anregen, es ihm gleich zu tun. Darum wirbt der Psalm. Der zweite Grund ist eine Begebenheit. Es ist die Tatsache, dass Gott einen direkten Nachkommen von David, seinen Sohn Jesus Christus, auf diese Welt geschickt hat. Jesus als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und am Ende seines Lebens am Kreuz von Golgatha vor den Toren Jerusalems starb. Aber er starb da nicht einfach nur für sich, sondern Gott hatte seinen Sohn dazu auserwählt, für uns sein Blut zu vergießen und zu sterben. Und durch seinen Tod die Not und Distanz in der Beziehung von jedem zu uns zu Gott zu beseitigen. Biblisch ausgedrückt heißt das, er hat unseren Schmerz, unser Scheitern auf sich genommen und unsere Schuld auf sich genommen, damit er das für uns tragen kann und uns Schuld vergeben werden kann und wir eine Beziehung mit ihm haben können. Im Moment seines Todes war Jesus an diesem Kreuz ganz alleine. Er war verlassen von Menschen, verlassen von Gott in einer lebensbedrohlichen Situation. Er hatte niemanden mehr, der seine Zuflucht war. Und weil er das auf sich nahm, versteht er uns in unseren Notsituationen und kann uns darin beistehen und uns stärken. Und er kann Situationen auch verändern. Das zeigt uns seine Auferstehung nach 3 Tagen. Auch David rechnet 100% damit, dass Gott eingreifen kann. Vers 7, da sagt David, bitte höre auf mein Flehen, rette mich. Und Vers 8, da sagt er, führe mich hinaus aus diesem Gefängnis. Übrigens, dieses Bitten um Besserung, um Rettung, um Änderung der Situation gehört ganz natürlich zum Gespräch mit Gott in Notsituationen mit dazu. Das aber nur am Rande. Warum hat Jesus das für uns getan? Einfach weil er uns liebt und weil er an einer Beziehung mit uns interessiert ist. Und unser Wissen, dass er das getan hat und dass er weiß, wie es sich in so einer Notsituation für uns anfühlt, das ist sein Ringen um unser Herz. Sein Vertrauensbeweis, der uns sagen möchte, ich kann dir helfen, vertrau mir, glaub mir, mach einen Schritt auf mich zu. Sag mir, was dich bewegt. Ich möchte dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann dich aus deinem Gefängnis herausführen. Willst du das? Wenn ja, dann ist es an uns, Ja zu sagen zu Gott in unseren Herzen, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Hilfe und Vergebung annehmen und ihn Gott in unserem Leben sein lassen oder weiterhin Gott in unserem Leben sein lassen. Wir entscheiden. Gott möchte unser Boden unter den Füßen sein, unser Fundament. Er möchte unsere Zuflucht sein. Er möchte, dass wir in ihm jemanden haben, dem wir wirklich voll vertrauen können, der uns nicht im Stich lässt und immer für uns da ist, in Ergänzung zu lieben Menschen. Gott möchte uns helfen, weil er uns gern hat. Gott möchte uns aus unseren Gefängnissen herausführen, weil er uns gern hat und damit wir seinen Namen preisen können. Gott möchte Anlaufstelle sein für unsere Not, weil er uns gern hat. Versteht ihr? Und wenn Gott unser Fundament ist, dann erhalten wir selber auch die Kraft und den Freiraum, um für andere Anlaufstelle zu sein, in ihren Nöten oder Anlaufstellen zu werden. Soweit meine Ausführungen zum Psalm 142. Amen.